Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Wenn man sich dann den CO2-Fußabdruck anguckt von Sportorganisationen, Fußballvereinen, Verbänden, dann sind die Emissionen von den Sportlerinnen und Sportlern gar nicht unbedingt das Entscheidende, wenn wir über die Rolle des Sports im Klimaschutz sprechen. Deswegen weiten wir jetzt einmal den Blick und das tun wir mit Roger Pielke. Er ist Umweltforscher von der Universität in Boulder, Colorado, also in den USA. Und er hat sich in der Vergangenheit auch mit ethischen Fragen in großen Sportorganisationen auseinandergesetzt. Und deswegen habe ich vor der Sendung mit ihm gesprochen. Und meine erste Frage an ihn war, welchen Einfluss hat der Sport überhaupt insgesamt auf das Klima?
Wenn wir über den Klimawandel sprechen, der real und ein großes Problem ist, dann ist unser Instinkt, dass wir sagen, wir brauchen alle Hände an Deck. Alle müssen etwas beitragen. Und die Rolle des Sports ist interessant, denn der Sport nimmt sehr viel Raum in unserem Denken und unserer Aufmerksamkeit ein. Aber die Realität ist, der Sport ist nur ein sehr kleiner Teil der Weltwirtschaft. Sport ist nicht wie die Industrie, wie das Transportwesen, wie die Landwirtschaft. Wenn man das durchrechnet und sich die Emissionen des Sports anguckt, das Erste, was Menschen dann sehen, oh wow, das ist ziemlich wenig im globalen Vergleich. Wenn Sportorganisationen dann sagen, wir wollen unseren CO2-Fußabdruck verringern, wir wollen zur Nachhaltigkeit beitragen, das ist alles schön und gut, aber die Gefahr von Greenwashing ist sehr groß. Also die Idee, dass sie zwar sehr schöne Dinge sagen, aber die Auswirkungen sehr gering sind.
Aber wenn man sich zum Beispiel die Fußball-WM in Katar anguckt, der CO2-Fußabdruck von dieser Veranstaltung war größer als der jährliche Fußabdruck von 68 Ländern. Und das ist schon die konservative Rechnung der FIFA. Also diese Events sind sicher nicht der einzige und wichtigste Schuldige, aber sie spielen eine Rolle, oder?
Yeah, of course. Every little bit helps.
Ja, natürlich. Jeder kleine Schritt hilft. Aber was diese Statistik aussagt, es gibt eine Menge kleiner Länder auf dieser Welt. Und es gibt viele Länder mit einem kleinen CO2-Fußabdruck, weil es dort keine Industrie gibt, weil es dort keinen Zugang zu Elektrizität gibt, die arm sind. Das ist also eher eine Aussage über die globale Entwicklung als über die FIFA oder Katar. Man kann es auch so betrachten. Es gibt viele Infrastrukturprojekte auf der Welt, Stadien eingeschlossen. Menschen reisen. Reisen machen jeden Tag 1,5% der Emissionen aus. Aber sagen wir einfach mal, wir schaffen den Profisport ab. Weltmeisterschaften, Olympia, Profiligen, Breitensport, schaffen wir den auch ab. Und dann wachen wir morgen auf. Das Klimaproblem wäre genau das gleiche wie heute. Es ist also eine zwiespältige Botschaft. Ja, natürlich brauchen wir jeden an Bord, aber wir brauchen einen Einfluss auf die Politik, der den größten Nutzen bringt. Wenn wir den Klimawandel verlangsamen wollen, dann sollten wir uns auf die Schritte konzentrieren, die den größten Effekt haben, nicht auf solche, die am sichtbarsten sind oder die sich gut anfühlen. Deswegen bin ich sehr besorgt über Greenwashing, weil Greenwashing uns ablenkt von den Entscheidungen, die einen viel größeren Einfluss haben, aber vielleicht nicht so sexy sind, wie zum Beispiel über die Weltmeisterschaft oder die Olympischen Spiele zu reden.
Was ist denn für Sie Greenwashing und wie könnten Sportorganisationen sich ernsthaft für den Kampf gegen den Klimawandel engagieren?
One good example of greenwashing is what's called carbon offsets.
Ein gutes Beispiel für Greenwashing sind Kompensationszahlungen. Wenn Menschen zum Beispiel reisen, dann sehen sie das. Man kann auf einen Knopf drücken, 15 Euro zahlen und dann steht da, man hat seine CO2-Emissionen kompensiert. Das ist Greenwashing, weil es uns das Gefühl gibt, etwas getan zu haben. Aber die meisten Studien zeigen, dass Kompensationen kein Weg in Richtung einer dekarbonisierten Wirtschaft sind. Das ist also ein Beispiel. Und wenn dann Sportorganisationen sagen, oh, wir sind klimaneutral und man guckt sich das Kleingedruckte an und da steht dann, sie haben jemanden in Indonesien dafür bezahlt, um einen Baum zu pflanzen, dann ist das eher eine Frage der Buchhaltung und nichts, was wirklich Einfluss auf die Welt hat. Meine Sorge bei Greenwashing ist, wir fühlen uns, als ob wir etwas getan haben. Aber draußen in der wahren Welt ist nichts passiert. Lassen Sie uns über die Mega-Events sprechen, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, die an verschiedenen Orten stattfinden. Es gibt viele Diskussionen darüber, welches Erbe diese Mega-Events hinterlassen. Und da wird es sehr schnell sehr kompliziert. Und es ist wichtig zu verstehen, dass sich die Auswirkungen von Sport nicht nur auf Kohlenstoffdioxid beschränken. Wenn zum Beispiel eine neue Metro gebaut wird, die das Event überdauert, dann könnten die Folgen für die Menschen vor Ort und die Nachhaltigkeit viel größer sein, als einfach nur CO2-Moleküle zu zählen.
counting carbon dioxide molecules.
What about changing the public opinion?
Kann man versuchen, die öffentliche Meinung zu ändern? Wenn wir uns zum Beispiel den Profisport ansehen, gerade den Fußball, dann sehen wir Sponsorenverträge mit Fluglinien, mit Ölkonzernen, mit Autoherstellern, die alle eine große Bühne bekommen, um ihre Produkte zu bewerben, die oft klimaschädlich sind. Eine Studie des britischen Thinktanks New Weather Institute hat das als Normalisierung eines verschmutzenden Lebensstils bezeichnet. Haben Sportorganisationen eine Verantwortung, das zu ändern?
To change?
Yeah, so there's a big debate in the environmental community over the degree to which individual lifestyle changes can actually.
Nun, es gibt eine große Debatte in der Umweltgemeinschaft darüber, inwiefern einzelne Lifestyle-Entscheidungen tatsächlich das Klima beeinflussen können. Die Statistik, die ich wichtig finde zu verstehen: Es gibt weltweit ungefähr 3 Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu Elektrizität in dem Maße haben, wie Sie und ich in Europa und Nordamerika, die aber hart daran arbeiten, diesen Zugang zu bekommen. Und ich sage meinen Studenten immer, wenn es sich richtig anfühlt, dann macht es. Aber rechnet nach und versteht, dass unsere individuellen Entscheidungen in den entwickelten Ländern in Zukunft nicht ausschlaggebend sein werden. Die Realität ist, Menschen lieben Sport. Sie mögen es zu reisen. Sie mögen es, am Wochenende Fußballspiele zu besuchen. Und sie nehmen dafür den Zug, das Flugzeug oder das Auto. Das Verhalten von großen Mengen von Menschen zu verändern, es wird versucht. Aber in der Realität wird das CO2-Problem durch Technologien gelöst werden. Technologien, wie wir Energie herstellen, also Wind, Solar, Atomkraft, Geothermie und wie wir Energie nutzen. Diese Änderungen sind leichter zu beeinflussen, als den Lebensstil von Milliarden von Menschen zu verändern.
Those changes are a lot easier to affect than trying to change the lifestyle behavior of billions and billions of people.
Can sport federations facilitate?
Können Sportverbände diesen Wandel fördern?
Yeah. So one of the things that sports organizations can do, the first thing to do is to get smart.
Das Erste, was Sportverbände tun sollten, wäre, die Größe des Problems zu verstehen und welche Änderungen einen Unterschied machen. Sportorganisationen werden nicht sagen, wir wollen weniger Spiele ausrichten. Der DFB wird nicht einfach den DFB-Pokal absagen wegen des Klimas. Die FIFA spricht darüber, mehr Weltmeisterschaften auszurichten. Es wird den Sport also weitergeben. Und Sportorganisationen werden nicht entgegen ihrer Interessen arbeiten. Und das bedeutet, Menschen in die Stadien und vor den Fernseher zu bekommen, Menschen für den Sport zu begeistern. Gerade wächst der Frauensport. Die Aufmerksamkeit wird sich verdoppeln, was eine tolle Sache ist und gut für den Sport ist. Sportverbände müssen also verstehen, dass es Entscheidungen gibt, die einen Unterschied machen können. Einen der größten Schritte wäre, Kohle nicht mehr für Energie zu verfeuern. Menschen sollten darauf aufmerksam gemacht werden, wo der größte Ertrag liegt. Das ist der Punkt, wo Sportorganisationen mit Geopolitik konfrontiert werden. Denn in Europa und Nordamerika sinkt der Kohleverbrauch, das ist super. Aber in Indien und China steigt er weiterhin. Wenn Sportorganisationen also darauf hinweisen würden, wie groß der CO2-Fußabdruck von Kohlekraftwerken ist, würden plötzlich verschiedene Teile der Welt darauf unterschiedlich reagieren. Es ist also sehr einfach und politisch sicherer zu sagen, es kommt auf individuelle Handlungen an. Aber Sportorganisationen sind damit ein bisschen dreist, weil damit nicht der größte Effekt erzielt wird.
So, do you expect, for example, we take the UEFA?
Dann nehmen wir mal die UEFA als Beispiel. Sollte die UEFA ihrer Meinung nach der deutschen Regierung vor der Euro 2024 sagen, ihr müsst schneller aus der Kohle aussteigen?
Should do, in your opinion?
Yeah, I think there's a difference between advocating for certain policy outcomes and educating.
Nun, es gibt einen Unterschied darin, sich für bestimmte politische Entscheidungen auszusprechen oder die Konsumenten aufzuklären. Eine der Sachen, die die UEFA machen könnte, wäre einfach, den Status des Kohleausstiegs in den einzelnen UEFA-Ländern zu veröffentlichen und damit bekannt zu machen. Da kann man eine Tabelle draus machen, ohne zu sagen, wir mögen Polens Politik lieber als Frankreichs. Atomkraft ist ein anderes Beispiel. Hoch umstritten in manchen Teilen der Welt, hat aber großes Reduktionspotenzial. Sobald eine Sportorganisation sich an politische Fragen heranwagt, das haben wir auch an dem Ukraine-Krieg gesehen, wird es sehr politisch und Menschen ergreifen Partei. Der Klimawandel ist kein einfaches Problem, denn es geht dabei um Energie. Und Energie ist tief verwoben mit der Weltwirtschaft. Sportorganisationen müssen sich also zuerst schlau machen und sich dann überlegen, wie sie sich positionieren wollen. Mein Rat wäre, stellt erstmal sicher, dass ihr die Probleme nicht verschlimmert. Dann kann man die Probleme angehen. Und der Ausgangspunkt wäre, Vernünftige Menschen haben verschiedene Perspektiven darauf, wie man am besten dekarbonisiert. Und das ist okay. Sportorganisationen können helfen, dass Menschen diese Komplexität verstehen.
And that's okay. And sports organizations can help people to understand some of that complexity.
So, wo stehen denn die Sportorganisationen? Sind sie schon schlau genug?
Smart already?
I think that there's been a rush, and we see this not just in sports organizations, but in industry, to try to give the impression of being the most green.
Ich glaube, es hat einen Ansturm darauf gegeben, den Eindruck zu erwecken, am grünsten zu sein, nicht nur im Sport. Wo Grünsein eher ein Marketingwerkzeug ist und keine Politik oder Aufklärung. Wissen Sie, meine Universität wirbt damit, wie grün ihr Footballstadion ist. Und das betrachte ich ein bisschen zynisch. Da geht es mehr darum, mit den eigenen Werten anzugeben, als wirklich die CO2-Reduktion voranzubringen, was wirklich wichtig ist. Ich würde gerne sehen, dass Sportorganisationen diese Dinge etwas ernsthafter und politischer angehen und weniger aus einer Marketingperspektive. Denn es kann für Menschen verwirrend sein. Wenn die Menschen denken, ach, ich kompensiere einfach meinen Billigflug von London nach Portugal für ein UEFA-Spiel und damit habe ich den Klimawandel gelöst. So ist es ganz und gar nicht.
If people think it's simple that, you know, oh, I'll offset my discount air flight from, you know, London to Portugal for this week's UEFA match, that I've solved climate change, it's not like that really.